SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Niedrigere Raumtemperaturen und Werbekampagnen, die zum Gassparen animieren sollen, wegen des drohenden Gaslieferstopps durch Russland, strickt die EU-Kommission mit Hochdruck an einem Notfallplan. Jeder kann jetzt Gas sparen, heißt es in dem Entwurf, der in der kommenden Woche vorgestellt werden soll. Jan-Stefan Röll, Vizepräsident des Industrie- und Handelskammertages Baden-Württemberg, muss jetzt auch die Politik in Deutschland den nötigen Weichen stellen, um für den Ernstfall gewappnet zu sein.
Ja, ganz sicher. Das brauchten die Bürger und das braucht die Wirtschaft. Wir müssen klar wissen, was auf uns zukommt. Die Bundesnetzagentur muss uns sagen, was sie vorhat, wenn die nächste Stufe ausgerufen wird. Und es ist sicherlich richtig, wenn die Politik uns alle zum Sparen auffordert, private, aber auch Industrie und auch Verwaltung. Und das nicht nur beim Gas, sondern auch beim Strom.
Aber brauchen die Unternehmen nicht auch mehr Rechtssicherheit, wenn es beispielsweise darum geht, die Raumtemperatur abzusenken? Schließlich gibt es in Deutschland eine Arbeitsstättenverordnung, die alles genau vorschreibt.
Also ich glaube, dass man in der Krise auch mit Krisenmaßnahmen zurechtkommen muss. Ich denke, dass die rechtlichen Vorschriften für das Absenken der Temperatur jetzt nicht das Wichtigste ist. Viele werden sowieso ins Homeoffice gehen und können das dann selber entscheiden. Das Wichtigste ist, dass wir wissen, wie geht das denn jetzt überhaupt weiter? Was sind die Maßnahmen? Wie folgen die Schritt auf Schritt? Und wer wird wie betroffen? Und vor allen Dingen, ich sagte es gerade, wenn das Gas knapp wird, reicht denn der Strom? Denn viele Prozesse sind auf Strom umgeschaltet.
Jetzt sind die Vorgaben der Politik das eine, das andere sind die konkreten Maßnahmen auf Unternehmensseite. Welchen Beitrag können die Betriebe leisten, um Gas oder Energie generell einzusparen, außer dass sie möglicherweise die Temperatur in den Räumen senken?
Also es gibt viele, die können von ihren Prozessen her nichts machen. Wenn ich Gas nicht brauche, um zu heizen oder Strom zu erzeugen, sondern wenn es in meine Produkte eingeht, dann habe ich keine Chance. Dann steht mein Betrieb still, wenn ich kein Gas mehr bekomme. Dazu gehört zum Beispiel die chemische Industrie, die pharmazeutische Industrie und einige andere. Alle anderen können schauen, ob sie die Prozesse umstellen können auf Öl oder auf Strom. Und das tun auch viele. Und dann können wir, wie gesagt, aus den Betrieben raus ins Homeoffice gehen. Und wir können alle uns darauf vorbereiten, dass es in den Montagehallen und anderen Bereichen halt nicht so warm ist, wie wir es kennen im Winter. Und das geht ja sicherlich auch mal eine Zeit lang. Und da wollen sicherlich auch alle an einem Strang ziehen.
Wie groß ist denn die Bereitschaft auf Unternehmensseite, jetzt aktiv in alternative Energiequellen zu investieren, auch wenn das natürlich nicht von heute auf morgen geht?
Ich glaube, die ist riesig groß. Die Betriebe haben diese ganze Dekarbonisierung früher als eine Bedrohung angesehen. Heute sehen das ganz, ganz viele als eine Chance an. Und da ist das Problem nicht, dass die Betriebe nicht investieren wollen, sondern das Problem ist, dass die Themen nicht genehmigt werden. Unsere Genehmigungsprozesse sind viel zu lange, um Dinge auf den Weg zu bringen. Im Moment sind die Genehmigungen das Problem.
Wie groß ist Ihre Sorge, dass die Gaskrise trotz aller Bemühungen die Wirtschaft in eine tiefe Rezession stürzt und damit auch Millionen Arbeitsplätze gefährdet?
Also das kann ich schlecht abschätzen. Ich bin auch Berufsoptimist als Unternehmer. Ich glaube ja immer noch, dass der Zustrom aus Russland nicht ganz auf Null geht. Und insofern hoffe ich natürlich. Aber wenn das Gas wirklich ausgeht, dann ist es für Deutschland ganz, ganz schwer. Vor allen Dingen auch deshalb, weil wir ja von den Nachbarn keine große Hilfestellung erwarten können, weil jetzt andere Länder, die uns immer geholfen haben, auch beim Strom, wie zum Beispiel Frankreich, jetzt ein Importland geworden sind. Also die brauchen Strom von ihren Nachbarn. Auch die können uns da nicht helfen.
Danke an Jan-Stefan Röll, den Vizepräsidenten des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist gerade angeklungen, trotz großer Bereitschaft kommt der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland nur schleppend voran. Dabei wollen wir schon Ende des Jahrzehnts 80% unseres Strombedarfs aus Wind, Sonne und Wasser decken. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, müssten eigentlich viel mehr Windkraftanlagen errichtet werden. Doch der Ausbau wird von Anwohnern, Naturschützern und durch lange Genehmigungsverfahren ausgebremst. Der Bundesverband der Windenergie fordert mehr Tempo.
238 neue Windkraftanlagen an Land wurden im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland gebaut. Sie haben eine maximale Leistung von knapp 980 Megawatt. Das ist ungefähr genauso viel Zubau wie im ersten Halbjahr 2021. Nicht genug, sagt die Branche. Dabei will die Politik den Windkraftausbau beschleunigen und hat sich kürzlich erstmals verpflichtet, 2% der Landesfläche für Windräder zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist noch unklar, bis wann dieses Ziel erreicht werden soll. Und es gibt noch viele Hürden, kritisiert die Branche. So habe sich die durchschnittliche Zeit, die es dauert, bis eine Anlage genehmigt ist, in den vergangenen 5 Jahren um 60% erhöht, und zwar auf 60 Monate. Obwohl die Branche in allen Bundesländern freie Flächen für Windkraftanlagen ausgemacht hat, werden zu wenig zur Verfügung gestellt. Vor allem im Süden wird zu wenig gebaut, klagt Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie.
Insbesondere Bayern und Baden-Württemberg mit einer sehr starken Industrie haben eine starke Nachfrage aus der Industrie. Wir erleben das hier fast täglich mit Anrufen und Nachfragen. Und ich darf sagen, wir befürchten eine Versorgungslücke.
Obwohl im Koalitionsvertrag steht, dass überall da, wo sich heute Windräder drehen, das auch in Zukunft der Fall sein soll, klagt die Branche, dass das Repowering immer noch zu kompliziert sei. Dabei werden alte Anlagen, die nicht mehr staatlich gefördert werden, an selber Stelle durch neue, effizientere ersetzt. Die Branche fordert, dass es dafür kein neues Genehmigungsverfahren geben darf.
Informationen waren das von Anja Dobrodinsky. Vor genau einem Jahr, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, hat sich das Leben der Menschen im Ahrtal schlagartig verändert. Die Jahrhundertflut hat Schulen, Wohnhäuser und Ladengeschäfte zerstört. 134 Menschen sind gestorben, Leben und Existenzen wurden vernichtet. Der Wiederaufbau ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch ein Jahr nach der Katastrophe kämpfen Ladeninhaber und Kunden um die Rückkehr zur Normalität. Joachim Wohlkopp berichtet.
Es ist viel los in der Telegrafenstraße in Bad 9a-Ahrweiler. Doch es sind keine Kunden, die die Straße mit den vielen Schaufenstern füllen, sondern Handwerker. Hier wird auch noch ein Jahr nach der Flut gebohrt, gemeißelt, gemalt und geteert. Die meisten Geschäfte stehen leer, wie zum Beispiel das der Adler Apotheke. Die findet sich seit ein paar Monaten schon ein paar Meter weiter in einem Container, wie Apothekerin Katharina Jamitzki erklärt.
Wir haben, wie es so für eine Apotheke sich gehört, hier Freiwahl. Das heißt, der Kunde kann selbst die Sachen aussuchen und in die Hand nehmen. Und dann haben wir unsere Verkaufsplätze, die zwei. Und hinten haben wir Backoffice, nennen wir das, da wo wir unsere Ware annehmen, sortieren, Telefonate führen.
Bis die alte Apotheke fertig renoviert ist, dauert es noch. Doch
wir zählen nicht die Tage runter, auch wenn es eng ist. Aber wir haben gelernt, damit zu leben. Und die Hauptsache ist, die Kunden nehmen das auch so an.
Doch das Einkaufsverhalten der Kunden hat sich verändert, beobachtet die Apothekerin, und das bereitet ihr Sorgen.
Die Einwohner hier kaufen tatsächlich nur das Notwendigste.
Die Apothekencontainer stehen auf einem kleinen Platz direkt an der Kirche. Mit dabei sind auch noch andere Läden, die hier ihren Platz gefunden haben. Für die Kunden ist diese Nähe wichtig. Dieter Klein etwa ist froh, dass er gerade wie gewohnt im Schreibwarenladen einkaufen konnte.
Unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe haben die ja schon ihre Container aufgebaut und drüben auch diese Pop-up-Mall, die hilft natürlich auch.
Diese Pop-up-Mall ist ganz anders als die Einkaufsstraße. Statt Presslufthämmern surrt in diesem großen zweigeschossigen Zelt eine Klimaanlage. Neben Kleidungs- und Schmuckgeschäften ist in einer der Parzellen in diesem provisorischen Einkaufszentrum auch die Plattenkiste von Hugo Heinzen untergekommen. Für ihn war es hier ein Neuanfang. 95% seiner Platten sind bei der Flut vernichtet worden.
Die Kundschaft hat sich ein wenig verändert. Natürlich sind meine Stammkunden mir treu geblieben.
Was ihm aber zu schaffen macht, ist, dass die Touristen wegbleiben.
Das gesamte Ahrtal, das ja im Moment jedenfalls nicht mehr in der Schönheit erstrahlt, wie es mal war, lockt nicht unbedingt mehr so viel Touristen an, wie wir vorher hatten. Das war immer ein gutes Standbein für uns.
Doch auch das Kapitel Pop-up-Mall ist bald beendet. Ende August wird das provisorische Einkaufszentrum wieder schließen. Dann sollen die Geschäfte wieder zurück, unter anderem in die Telegrafenstraße, wo jetzt noch gebohrt, gemeißelt und gemalt wird, soll ab dann wieder gekauft werden. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun.
Aus Bad 9a, der Bericht von Joachim Wohlkorb. Die Abgasreinigung bei Dieselmotoren muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs bei normalen Temperaturen und die meiste Zeit des Jahres funktionieren. Abschalteinrichtungen, die den schadstoffarmen Ausstoß nur bei Außentemperaturen von 15 bis 33 Grad gewährleisten, sind laut EuGH unzulässig. Volkswagen hatte den Einsatz der sogenannten Thermofenster mit dem Schutz der Motoren und der Fahrzeuginsassen begründet. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, müssen die nationalen Gerichte nun ebenso prüfen wie einen möglichen Anspruch auf Schadenersatz. Und damit zur Börse. Schlechte Zahlen amerikanischer Großbanken haben die Aktienmärkte und damit auch den DAX tief ins Minus gedrückt.
Schwache Geschäftszahlen von US-Banken setzen die Finanzmärkte gehörig unter Druck. Sowohl JP Morgan als auch Morgan Stanley präsentierten Gewinnrückgänge von jeweils rund 30% für das zweite Quartal. JP Morgan nannte als Grund die unsichere Wirtschaftslage, die hohe Inflation und den Krieg in der Ukraine. Deshalb stellt die größte Investmentbank der Welt 1 Milliarde Dollar für drohende Kreditausfälle zurück. Die US-Bank Morgan Stanley führt ihre Einbußen unter anderem auf verfehlte Ziele beim Investmentbanking zurück. Als Reaktion auf die Verluste bei den beiden großen Playern fallen auch die Kurse anderer US-Banken. Der Dow Jones Index taucht um mehr als 600 Punkte ab. Den DAX drücken nicht nur diese Vorgaben, sondern auch die neueste Inflationsprognose der EU-Kommission. Demnach könnte die Geldentwertung im Euroraum im laufenden Jahr auf durchschnittlich 7,6% steigen, ein Rekordwert. Für das nächste Jahr erwartet die Kommission zusätzlich ein deutlich geringeres Wachstum. Der deutsche Leitindex schließt mit 12.519 Punkten, rund 2% schwächer als gestern. Dem Abwärtssog kann sich kaum ein DAX-Wert entziehen. Alle 40 Titel, bis auf Papiere des Online-Modehändlers Zalando, befinden sich am Ende im roten Bereich. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.